Jesus ist kommen, sagt's aller Welt enden. Oder mit Psalm 96, der Herr, er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Die Botschaft des kommenden Gerichtes, ja, des ganz nahen Richters, das war die Botschaft von Johannes dem Täufer am Jordan. Er kündigte den kommenden Messias als Richter mit der Worfschaufel an, der die Spreu vom Weizen trennen wird. So heißt es in Matthäus 3, ich lese Vers 11 bis 12. Johannes sagte: Ich taufe euch mit Wasser, denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Am dritten Advent habe ich hier zuletzt über Johannes den Täufer als Wegbereiter des Messias gepredigt. Nach Jahrhunderten des Wartens ist wieder ein Prophet des Herrn in Israel aufgestanden. Der Bann des Schweigens war gebrochen. Er benannte schonungslos die Abgründe menschlicher Existenz. Alles, was Gott in den 10 Geboten in seinem Gesetz verboten hatte, kommt hier und jetzt bei Johannes zur Sprache. Lug und Trug, Mord und Ehebruch, Meineid und Bestechung, abgründiger Hass und eiskalte Vergeltung. Dort unten am Jordan musste Sünde persönlich bekannt werden. Und das Erstaunliche geschieht: Die Menschen pilgern zu Hunderten, ja zu Tausenden zu Johannes, um sich von ihm als Zeichen der Umkehr und Buße taufen zu lassen. Vom Wüstenprediger, von der Stimme Gottes in der Wüste. Es ist 5:12, kehrt endlich um, das ist eure letzte Chance. Und sie kamen, alle. Die Masse der reuigen Sünder wuchs da draußen am Jordan ins Unermessliche. Johannes beobachtet die Menschen aufmerksam und auch erwartungsvoll. Er wusste, dass sein Dienst nur ein vorläufiger war. Der ganz andere sollte kommen, um ihn abzulösen. Und dann plötzlich stand der Nazarener tatsächlich vor ihm. Er schaute ihm geradewegs in die Augen. Johannes erschrak innerlich und wich lieber zurück. Genau an dieser Stelle der Geschichte Jesu setzt unser heutiger Predigttext ein und ich lese uns die weiteren Verse aus Matthäus 3. Ich lese die Verse 13 bis 15. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte ihn davon abzuhalten. Er sagte: Ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete: Das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Bei Luther heißt es ja: Johannes wehrte ihm. Also, Johannes erschrak und er wich innerlich zurück. Gerade weil er sich absolut sicher war, er ist es. Sie kannten sich doch schon als Kinder. Ihre Mütter waren miteinander verwandt. Und noch mehr, sie teilten ein Geheimnis, das Gott ihnen enthüllt hatte. Gewiss, Jesus von Nazareth war immer noch jung. Und trotzdem hatte sich das alles unendlich lange hingezogen. 3 Jahrzehnte des Wartens. Die Jahre gingen hin. Gott schien zu schweigen. Blieb der Himmel über Nazareth geschlossen? Sollte alles in einer Zimmermannswerkstatt enden? Nein, jetzt, wo sie sich Auge und Auge dort am Fluss gegenüberstanden, sind seine Zweifel wie weggewischt. Er ist da, das genügt. Nun wird er den Stab übernehmen, nun soll er die schwere Bürde des Bußpredigers weitertragen. Die Vorstellung von Johannes dem Täufer über die nächsten Schritte, die Jesus zu gehen hatte, sie waren ganz eindeutig. Das prophetische Wort geht schließlich an die Wurzel. Johannes kannte keine falschen Rücksichten. Geistliche Würdenträger beeindruckten ihn gar nicht. Er schaute hinter die Fassade des frommen Scheins. Er nahm kein Blatt vor den Mund, wenn er sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entgehen werdet? Und wie er Jesus in die Augen schaut, ist er überzeugt. Er wird stehenden Fußes in diesem Ton weiterpredigen. Schließlich muss man das Volk aufrütteln und erst recht seine Führung. Aber was jetzt geschieht, ist für Johannes unfassbar. Jesus reiht sich ein in die Schlange der Wartenden. Neben ihm steht einer von den dickbauchigen Zöllnern, die nie genug kriegen können. Hinter ihm halb verdeckt zwielichtige Gestalten, Säufer, Dirnen. Und dann wirklich unerträglich auch dazwischen noch Schriftgelehrte und Sadduzäer. Und mittendrin Jesus, eingekeilt zwischen den Sündern. Und seine Gesten sind wirklich eindeutig, auch er will getauft werden. Nein, das ist unmöglich. Das stellt die gesamte Theologie des Johannes auf den Kopf. Die Gerechtigkeit Gottes wird erst durch kompromisslose Umkehr teuer erkauft. So wenigstens, meinte er, musste es sein. Johannes erwartete auf den Vollender der Welt, der das Böse endgültig vernichten und die wirklich Frommen reich belohnen würde. Doch nun schaut Johannes verwirrt und durchnässt hinunter, an sich hinunter. Eine jähe Erkenntnis durchzuckt ihn. Nun bin ich also an der Reihe. Die Bußpredigt gilt auch mir. Ich brauche Gottes Vergebung. Ich habe Seelsorge und Beichte nötig. Dazu ist Jesus zu mir in die Wüste gekommen. Desto rätselhafter erscheint ihm deshalb die Antwort Jesus. Wir müssen das jetzt tun. Lass es so geschehen. Es ist schon ein seltsamer Dialog, der sich da am Jordangraben abspielt. Der geografische Ort, weit unterhalb des Meeresspiegels, mehr als 300 Meter, ist damit sicherlich voller Symbolik. Es geht tatsächlich um einen schonungslosen Abstieg. Der Weg zur Gerechtigkeit Gottes, den Jesus hier einschlägt, führt zum absoluten Tiefpunkt und widerspricht allen Messias-Erwartungen seiner Zeit. Nach den Vorstellungen von Johannes und seinen jüdischen Zeitgenossen muss die Erscheinung Gottes in dieser Welt, und nichts anderes ist ja mit Epiphanias gemeint, hatten wir in der vergangenen Woche und heute ist dann eben der erste Sonntag nach Epiphanias, also Gottes Erscheinung in der Welt, würde alles Menschliche weit in den Schatten stellen. Wenn schon für Kaiser und Könige rote Teppiche ausgerollt werden und Ehrenkompanien antreten, was müsste erst passieren, wenn Gott kommt? Wenn den Mächtigen Jubelhymnen gesungen und Lobreden gehalten werden, welcher Lobgesang müsste nun angestimmt werden, wenn Gott selbst erscheint? Und nun, nach Jahrhunderten des Wartens auf den Messias, ist er da. Und was tut er? Er reiht sich ein unter Prostituierte und Zolleintreiber. Er lässt sich von selbstgerechten Pharisäern in den Schatten stellen. Er will sich von ihm, Johannes dem Täufer, taufen lassen. Was soll ich, armer, elender Sünder, bloß machen? Kein Weg in der Wüste wäre mir zu weit, keine Einsamkeit zu groß, um diesem Begehren auszuweichen. Was um Himmels Willen soll ich denn sagen? Ich bedarf es, von dir getauft werden und du kommst zu mir? Aber Jesus lässt den Widerspruch nicht zu. Er lässt keine theologischen Einreden gelten. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Punkt. Und wozu wird das am Ende führen? Wozu hat er Buße und Umkehr gepredigt, wenn Jesus die Tür zum Himmel jetzt weit aufreißt? Gott selbst nimmt sich des hoffnungslosen Falles der Menschen an. Du hast schon recht, erwidert Jesus dem Johannes. Wenn du Gerechtigkeit forderst, aber ich bringe sie anders, als du sie dir vorstellst, dabei nehme ich deine prophetischen Worte keineswegs zurück. Auch ich verkündige, tut Buße, kehrt um. Nur geschieht es jetzt nicht durch neue moralische Forderungen, sondern durch das Geschenk der Vergebung. Ich nehme das Gericht auf mich, nicht als Sünder, sondern wie ein Sünder für die Sünder. Und Jesus weiß in einzigartiger Weise, was im Menschen steckt. Er kennt die Abgründe der Seele, alle Bosheiten in der Familie, allen Streit zwischen Nachbarn, alle Gemeinheiten in Betrieben, alle verlogenen Tricks in der Politik, alle krummen Touren im Wirtschaftsleben, allen Zwiespalt in der Gesellschaft und auch alle Heuchelei der Frommen. Nichts, wirklich nichts ist ihm verborgen. Er beugt sich nicht nur unter dieses Wissen, nein, er trägt es. Er beginnt nicht nur ein Mensch wie du und ich, sondern hier steht ein Mensch für alle Menschen. Er begibt sich in den Bannkreis der Versuchung, ohne ihm zu erliegen. Er wird unter das Gesetz getan, doch ohne am Gesetz zu zerbrechen. Am Jordan betritt Jesus seinen Kreuzweg. Er stellt sich unter die Sünde, die er nie getan hat. Und am Ende seines Weges wird er für die Sünde bestraft, die er nie begangen hat. Seine Taufe ist keinesfalls harmlos, sondern wird mit Blut besiegelt durch seinen Tod am Kreuz. Das Wasser, das hier fließt, löscht das Feuer des göttlichen Gerichtes. Doch Johannes schwankt. Ist der leidende Gottesknecht tatsächlich der verheißene Messias oder sollen wir doch auf einen anderen warten? Taufe ist doch nur eine Notmaßnahme für besonders schlimme Sünder. Trotzdem ist er selbst bereit, diesen Demutsweg zu gehen. Aber den Messias taufen und ihn in diese traurige Gesellschaft einreihen? Zutiefst widerstrebend erfüllt er Jesu Willen. Was soll aus dieser verfahrenen Geschichte nur noch werden? Vermutlich haben die sonst ruhigen Hände des Täufers gezittert. Das Wasser, das träge dahinfließt im Jordan, bedeckt den Mann aus Nazareth. Als er sich wieder erhebt, schaut Johannes fragend zum Himmel auf. Natürlich weiß er, dass es nicht die lichten Wolken sind, die über ihn hinwegziehen. Das Reich Gottes, die verborgene Herrlichkeit Gottes des Herrn, ist noch einmal etwas ganz anderes. Aber so wie die Wolken als dichte Decke über dem Firmament sich auftürmen, so verschlossen scheint der Himmel über der Menschenwelt. Das macht das Leben so schwer. Zweifler suchen vergeblich Antwort. Schuldbeladene wissen nicht, wie sie aus dem Sog der Sünde herausfinden. Sorgen und Leid ranken sich um die Sünder dort am Flussufer, um die Verzweifelten. Wo ist unter dem fest verschlossenen Himmel Trost zu finden? Wer kann in diesem tiefen Jordantal hinunterreichen zu den abgründigen Sehnsüchten, mit der Israel auf seinen Messias, auf den Retter der Völker wartet? Es ist, als bliebe in diesem angespannten Warten für einige Sekunden die Zeit stehen. Es scheint Johannes, als würde der Fluss für einen Augenblick sein Strömen unterbrechen, so wie damals, als Israel unter Josua trockenen Fußes durch den Jordan schritt. Noch immer schaut Johannes in den Himmel empor und lauscht. Doch dann, der Wind regt sich, die Wolken reißen auf, das helle Licht der Sonne scheint durch und hüllt die zahllose Schar der Täuflinge in seinen Glanz. Sanft, wie der Flug einer Taube, senkt sich die Geistesgegenwart Gottes auf Jesus herab, mit seiner Taufe. Mit dem Leidensweg, den er als Gottes Sohn antrat, wurde die Tür des Himmels weit aufgerissen. Und jetzt lese ich uns Vers 16 und 17, mit denen das Kapitel schließt. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Johannes erkennt, die Rettung der Sünder geschieht nicht durch Heer oder Kraft, noch nicht einmal durch seine Bußpredigt, sondern allein durch Gottes Geist. Von oben herab naht sich der Vater im Geist, sehr leibhaftig. Jesus hat es mit eigenen Augen gesehen. Johannes hat es mit eigenen Augen gesehen, mit seinem Mund kann er nun bezeugen: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Der Geist Gottes, aus dem Jesus sein menschliches Leben empfangen hat, ist keine innere Erleuchtung, keine mystische Erfahrung und keine bloße prophetische Vision. Nein, der Geist ist unendlich viel mehr. Er ist die Anwesenheit Gottes in dieser Welt. Johannes denkt an das Wort Jesu, das von diesem Augenblick an gilt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Nun erfüllt sich die Weissagung des Jesaja über den Messias. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die uneingeschränkte bleibende Geistbegabung des zum Kreuz gehenden Messias ist das sichtbare Zeichen seiner Berufung. Dieser Jesus, der unter dem offenen Himmel Gottes zwischen den Sündern steht und sich demütigt, er erhebt keine eigenmächtigen Ansprüche. Ihn offenbart der himmlische Vater vor aller Augen als dem Sohn seines Wohlgefallens. Zur sichtbaren Sendung seines Geistes tritt die Stimme der göttlichen Erwählung dazu. Das Wort des Vaters beglaubigt den Gehorsam des Sohnes vor aller Welt und überwindet die Fragen und auch die Zweifel des Täufers. Johannes kann mit seinem lang ausgestreckten Zeigefinger nur noch nachträglich bestätigen, was Gott von Ewigkeit her geplant hat und nun in dieser Zeit vollendet. Jetzt ist die Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen Himmel und Erde geschlagen. In dieser Gottesstunde am Jordan hält die Zeit ihren Atem an. Gottes Sohn hat den Himmel geöffnet. Jesus bahnt sich seinen Weg durch die schweigende Menge. Er geht zurück. Er geht zurück in die Wüste, um sich dem Versucher zu stellen. So hat mit Wasser und Geist die Zeitenwende begonnen. Der Täufer schaut als letzter der alttestamentlichen Propheten in die Zukunft. Eine endlose Schar von Taufwilligen zieht sich durch Völker und Epochen. Die Sehnsucht nach Heil erfüllt die Erde. Über allen soll der Himmel aufgehen. Nicht als Auswanderung aus der Wirklichkeit des Alltags, nicht als Versuchung der Erde untreu zu werden. Gottesdienst nicht nur als gelegentliche Schutzhütte in unseren Herausforderungen. Nein, angesagt ist Gottes Geistes Gegenwart bei denen, die sich taufen lassen und die bereit sind, sich mit der Taufe in die Nachfolge zu begeben. Nachfolge Jesu, nicht als religiöse Selbstverwirklichung und Flucht in lichte Sphären, sondern als Dienst an den Mühseligen und Beladenen. Epiphanias, Gott erscheint in der Welt, nur wie? Der Täufer hat mit seinem Bußruf Gericht angekündigt, mit der Taufe seines Sohnes aber verkündigt jetzt selbst das Evangelium der Gnade, das Evangelium der Freude. Amen.